NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der vergangenen Woche aus dem Abendjournal mit Daniel Kaiser. Hallo. Und darum geht es heute. Eine Familiensaga begeistert im Thalia-Theater. Die Staatsoper bringt einen neuen Parsifal auf die Bühne. Die Pläne der neuen Chefin im Völkerkundemuseum und Jubel für Arsen und Spitzenhäubchen auf Platt im Ohnsorg-Theater. Das Thalia-Theater hat einen 1000-Seiten-Roman auf die Bühne gebracht. Das Buch »Das achte Leben« der in Hamburg lebenden Autorin Nino Haratischvili. Eine georgische Familiensaga, jetzt inszeniert von Jette Steckel. Und das war echtes Theaterglück, sagt Peter Helling.
Dass im Thalia-Theater nach einer Premiere der komplette Saal steht und jubelt, kommt nur selten vor.
Ich war unglaublich berührt. Also mir liefen echt oft die Tränen.
Sprachlos.
Ich kann gar nicht mehr sagen.
Jette Steckel erzählt ein Epos der letzten 100 Jahre. Aus der Sicht einer georgischen Familie, die Kriege, Revolutionen, den eisernen Vorhang durchsteht. Über 6 Generationen. Bis heute. 8 Leben, 8 Kapitel hat der Abend. Und jedes Kapitel beginnt mit einer Kinderstimme, zu der ein Schauspieler die Lippen bewegt.
Als ich im Jahr von Lenins Tod auf die Welt komme, wissen meine Eltern sich noch immer nicht, bei ihren gegenseitigen Verletzungen zu helfen.
Brilka ist das achte Leben. Ein Mädchen von heute, das Tänzerin werden will. Genial verkörpert und akrobatisch performt von Mirko Kreibich. Die Regisseurin lässt Brilka in verschiedenen Rollen durch das Stück gehen, etwa als weiblicher Folterknecht.
Glauben Sie uns, Genossin Joshi, wir möchten auch bald nach Hause. Aber Sie müssen mit uns kooperieren, sonst sitzen wir noch lange fest.
Brilkas Ur-Urgroßmutter Stasia ist das erste Glied der Erzählung. Barbara Nüsse gibt ihr kindlich resolute Wärme, trägt lange Zöpfe. Gleich am Anfang schrubbt sie einen alten Teppich sauber.
Ich finde es einfach großartig zu sehen, wie 9 Schauspieler so eine Familiengeschichte aufrollen. Ein irres Bühnenbild.
Das Bild des Teppichs ist das Zentrum dieses erschütternden Theaterabends und des Bühnenbildes von Florian Lösche. Ein Riesenexemplar hängt zu Beginn noch als Rolle über dem Boden. Seine Muster, aus tausenden Fäden gewoben, ergeben aus der Entfernung ein Bild, wie diese Geschichte auch.
Du wirst frei sein, sei frei. Du wirst tanzen, tanz. Du wirst deine Ehefrau sein, sei es. Es ist keine Schande.
Dass diese Geschichte immer explodiert ist, das war so spannend.
Im Lauf des Abends wird der Teppich ausgerollt, füllt die Bühne. Tiefrot. Bald werden Muster erkennbar. Gesichter von Marx, Lenin, Hitler, Stalin und auch Putin. Historische Filmaufnahmen aus 100 Jahren werden auf den Teppich projiziert. Der wird so zum Sinnbild für eines von Millionen, gerade auch deutschen Familienschicksalen, die der Krieg zerrissen hat. Aus Geschichten wird also Geschichte. Etwa, wenn der kleine große Mann, gemeint ist Josef Stalin, die Schwester Stasias zur Geliebten macht. Eine fatale Wahl. Die Unerbittlichkeit des 20. Jahrhunderts ist mit Händen zu greifen. Möglich ist das nur, weil hier ein Ensemble spielt, das seinesgleichen sucht. Es sind Menschen auf der Bühne, keine Typen. Getrieben, leidenschaftlich, verängstigt.
Ich habe Angst, dass Sie mich holen, Tasso.
Wer ist sie, Sopio? Wer sollte das tun wollen und warum denn? Du siehst das alles viel zu düster.
Wie Barbara Nüsses Stasia alles Schlechte verdrängt, wenn sie einen Hula-Hoop-Reifen um sich kreisen lässt und dabei staunend zu lachen anfängt. Einer von vielen kleinen Momenten, wo klar wird, der Abend ist ein Theaterwunder.
Das ist unser Theatertipp. Das achte Leben für Brilka im Thalia-Theater. Das nächste Mal am 22. April. Hamburg bekommt einen neuen Parsifal. 26 Jahre nachdem Robert Wilson mit seiner legendären minimalistischen Regiearbeit Theatergeschichte geschrieben hat, startet die Hamburgische Staatsoper jetzt mit einer neuen Inszenierung der Wagner-Oper in die nächste Saison. Diesmal mit dem 83-jährigen Regisseur Achim Freier. Die Staatsoper, das Staatsorchester und das Hamburg-Ballett haben jetzt ihre Pläne für die kommende Spielzeit vorgestellt. Auf Augenhöhe mit Bayreuth, so wünscht sich Staatsopernintendant Georges Delnant den Saisonstart. Für den Parsifal hat er deshalb nach bekannten Namen gesucht.
Der Andreas Schager singt den Parsifal, der ihn ja auch in Bayreuth singt. Wolfgang Koch am Fortas und Claudia Manke als Kundry. Also ich denke, eine durchaus Bayreuth würdige Besetzung.
Der Premierenabend am 16. September wird wieder zeitversetzt auf eine Großbildleinwand an der Binnenalster übertragen.
Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie lange es in die Nacht gehen wird und wie kalt es sein wird, aber ich denke, für alle Wagner-Freaks könnte doch das ein ganz spezieller Moment werden.
Dass der als radikal geltende katalanische Regisseur Calixto Beato im kommenden Jahr Verdis Requiem auf die Bühne bringen wird, duftet schon ein bisschen nach Skandal. In einem Auftragswerk des Komponisten Jan Dvořák wird es um Frankenstein und in einem zweiten von Peter Ružička um den Philosophen Walter Benjamin gehen. Der Intendant Georges Daignon wird selbst Beethovens einzige Oper Fidelio inszenieren und schwärmt schon jetzt von den aktuellen politischen Anknüpfungsmöglichkeiten.
Zu sehen, was macht er als Oper, wie postuliert er die neue Oper für eine neue Zeit, für eine neue Gesellschaft nach der Französischen Revolution. Also wir dachten, das könnte auch heute ein hochspannendes Thema sein, wo doch unglaubliche Dinge passieren in der Welt, wo viele am Rad der Geschichte zurückdrehen oder Journalisten wieder in Gefängnissen verschwinden oder Nationalismen überall in Europa aufwachen. Da gibt es sehr, sehr viel, glaube ich, was uns zu denken gibt.
Auch Ballettchef John Neumeier arbeitet an einem Beethoven-Projekt, setzt in der neuen Saison ansonsten auf Klassiker wie Don Quixote in der Version Rudolf Nureyevs. Während Neumeier fast immer ein volles Haus hat und auch das Staatsorchester dank der Elbphilharmonie viele neue Abonnenten gewinnen konnte, schwächelt die Oper. Sie hat eine Auslastung von nur 73%. Der künftige geschäftsführende Direktor Ralf Klöter nahm heute sogar für einen Moment das Wort Tränental in den Mund.
Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht den Kopf in den Sand stecken und jetzt nach dem Motto, wir wagen keinen künstlerischen Neuanfang, das wäre doch die falsche Aussage, finde ich.
Um mehr Menschen für das Haus zu begeistern, wird es im kommenden Frühling italienische Opernwochen geben. Mit beliebten Stücken wie Madame Butterfly und La Traviata und Weltstars wie Anja Harteros und Jonas Kaufmann. Generalmusikdirektor Kent Nagano spürt jetzt mit der Elbphilharmonie einen neuen Geist in der Hamburger Kulturszene.
Plötzlich, man hat den Eindruck, dass it's happening now. Und das ist a very, very exciting moment.
Nagano beschwört die Aufbruchstimmung. Darauf, dass die Oper von ihr mitgerissen wird, wartet er noch. Barbara Plankensteiner ist die Neue an der Spitze des Völkerkundemuseums. In der langjährigen Geschichte des Museums ist sie die erste Frau in dieser Position. Plankensteiner wird Nachfolgerin von Wulf Köpke, der ja vor gut einem Jahr als Experte für interkulturelle Fragen zur Akademie der Polizei gewechselt ist. Jetzt hat Plankensteiner sich offiziell vorgestellt und Carrie Rügemer war dabei.
Barbara Plankensteiner ist ganz neu in Hamburg und geht mit dieser Tatsache so um, wie es ein echter Ethnologe zu tun pflegt. Sie begibt sich auf Feldforschung vor Ort, sprich durch die Stadt.
Ich möchte besser verstehen, wie sich dieses Haus bislang in das kulturelle Stadtgefüge eingeprägt hat, aber auch welche Potenziale wir hier haben im Vergleich zu den anderen Häusern.
Die zierliche Professorin ist im italienischen Bozen geboren, war lange Jahre stellvertretende Direktorin am Weltmuseum in Wien und kommt nun direkt aus den USA nach Hamburg. In Yale hat sie bis jetzt als Kuratorin für afrikanische Kunst am ältesten Universitätsmuseum Amerikas gearbeitet. Hier in Hamburg will sie sich erstmal auf drei Hauptaufgaben konzentrieren: die Dauerausstellung, weitere Modernisierung des Gebäudes und die Sammlung.
Die erste ist auf jeden Fall, das Haus inhaltlich und in seinem Erscheinungsbild neu zu positionieren. Am wichtigsten dabei erachte ich die Dauerausstellung, die neu zu konzipieren und zu gestalten ist. Und ganz wichtig ist es mir außerdem, die Sammlung besser zugänglich zu machen. Besser zugänglich zu machen für das Publikum, aber auch für die Wissenschaft und die Zusammenarbeit international.
Wie sie das konkret gestalten will, dazu möchte die neue Direktorin noch nichts sagen. Jetzt muss sie erstmal das Museum und die umfangreiche Sammlung genau kennenlernen. Die Planungen für dieses Jahr wurden bereits vor Plankensteiners Amtsantritt abgeschlossen. Sie will diese nun schlicht begleiten. Wichtig sind ihr junge Besucher, die sie mit aktuellen Themen ins Museum locken möchte.
Themen der heutigen Gesellschaften, der Stadtgesellschaften, Globalisierungsthemen, Mode, Design, das alles gibt es ja überall, auch in Afrika. Ja. Und das interessiert vielleicht auch junge Menschen mehr. Also auch mit Veranstaltungen, dass man andere Themen aufgreift.
Wie andere ethnografische Museen befindet sich auch das Hamburger Völkerkundemuseum im Umbruch. Die einfache zur Schaustellung exotischer Objekte in Vitrinen ist überholt. Heute geht es um einen ganz anderen Blickwinkel.
Unsere Herausforderung ist es eigentlich, Menschen neugierig auf andere Kulturen zu machen, Wissen zum Verstehen zu vermitteln. Dabei verstehen wir aber Neugier eher hier im Sinn von Wissbegierde wecken, abseits von exotisierender Schaulust. Es geht nicht mehr um das Beschreiben von Völkern, sondern um das Verstehen von kulturellen Zusammenhängen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Barbara Plankensteiner will in den kommenden Monaten gemeinsam mit den neuen Kollegen ein neues Gesamtkonzept für das Museum erstellen. Im Herbst will sie dann neue Akzente setzen.
Arsen und Spitzenhäubchen ist der Klassiker im Fach schwarze Komödie. Viele kennen ja den Film mit Cary Grant. Jetzt gibt es das Stück auf Plattdeutsch im Ohnsorgtheater. Katharina Felixmüller.
Es ist doch immer wieder schön, Sie zu sehen. Die zwei ach so herzensguten Ladies in ihrem bürgerlichen, rosenberankten Cottage. Die Haare wohlgefällig onduliert, die spitzen Schürzen glatt gebügelt. Zwei Menschenfreundinnen par excellence, ohne Fehl und Tadel. Nur haben die Schwestern Abelke und Martha Brauer gleich mehrere Leichen im Keller und eine in der Küchenbank. Neffe Martin braucht ein wenig, um das in sein Hirn zu kriegen.
Doch einfach so, als wenn du nix sehen hast.
Als wenn ich nix sehen ha?
Wir können ja nicht ahnen, dass du doch ein King da ist.
Wo King ist das?
Die beiden sind sich keiner Schuld bewusst, im Gegenteil. Aber sie haben genauso eine Macke wie fast jeder, der hier im Spiel um Mord und Nächstenliebe seinen durchgeknallten Part hat.
Wird je M am N in Keller in cool?
Ja, das hab ich mit der anderen auch gemuckt.
Nee, je könnt ihm doch nicht... Der anderen? Was für Anna?
War amüsant. Die beiden alten Damen, die so unschuldig tun, aber in Wirklichkeit ja eiskalt Leute umbringen. Das ist schon witzig. Sie wirken total harmlos, aber man darf sich da nicht trauen, was zu trinken. Dann, ne? War schon gut.
Dann ist da noch Bruder Willem, der glaubt, gleichnamiger Kaiser zu sein. Er entsorgt die Unglücklichen im Keller mit der Schippe, im Glauben, es handele sich um Typhusopfer. Neffe Jonas, der aussieht wie Frankenstein, ist ein mordlustiges Ungeheuer von rührender Brutalität. Oder Polizeimeister Klein, der von einer Karriere als Theaterautor träumt und alles andere darüber dumpf und dämlich ausblendet, um nur einige zu nennen.
Also es war ein sehr unterhaltsamer Abend, tolle Schauspieler, tolle Inszenierung, sehr schön. Überzeugend, also passte alles zusammen, rundum gelungen.
Sie alle sind von Regisseur Frank Tannhäuser nicht nur souverän inszeniert, sondern auch mit feinstem Zwirn ausgestattet. Erki Hopf in der Rolle des Neffe Martin im perfekt sitzenden babyblauen Anzug, die verlobte Ellen im pinkfarbenen Zweiteiler, als wäre es ein Stück von Doris Day.
Das ist das kleine Detail immer im Ohnsorgtheater, also die schöne Kulisse. Es ist so alles rund gewesen, finde ich.
Das war sehr schön, ja. Na, die waren ganz toll. Haben mir alle gut gefallen. Soll ja Spaß bringen.
Für Edda Loges und Uta Stammer sind die Rollen der bezaubernden Giftmörderinnen ein Fest. Stoisch und lebenswert verteidigen sie ihre Taten, als ginge es um eine Geste der Barmherzigkeit.
Ach, Jungen, frag nicht so viel. Herr Hasselmeier ist gestorben, weil er ein Glas Wein mit Gift entrunken hat.
Wo ans ist das Gift in den Wein gekommen?
Wie habt dat in den Wien tun? In Wien magen dat meist gar nicht. In Tee rückt dat so gediegen.
Das Ganze ist tatsächlich ein großer Spaß. Auch wenn er einen Tick schwärzer hätte ausfallen können. Wirklich makaber geht es hier nicht zu. Aber das sollte vielleicht ja auch gar nicht sein. Wohl wissend, dass mit diesem Stück, mit diesen Schauspielern, unter dieser Regie ein amüsanter Abend garantiert ist. Großer Jubel am Ende.
Das neue Stück im Ohnsorg, Arsenik und Ole Spitzen, noch bis zum 27. Mai. Und das war unsere Hamburger Kulturwoche kompakt, heute mit Daniel Kaiser. Tschüss.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.